weil nämlich der Zucker ein gewisses Volumen im Produkt hat, der durch die Süßstoffe nicht kompensiert werden kann. Er kann kompensiert werden, aber nur, zumindest auf Rückmeldung der Industrie weiß ich das, durch mehr Süße. Und ich möchte alle Konsumenten und alle Zuhörer ermutigen, sich einmal ein Zero-Produkt oder Light-Produkt, eine Limonade in die Hand zu nehmen und herauszufinden, wie süß dieses Produkt ist. Sie werden es nicht schaffen. Es steht zwar 0 Gramm Zucker drauf, aber es ist nicht ersichtlich, wie süß. Also ich habe keine Orientierung, an welche Süße ich mich gewöhne.
Hallo, herzlich willkommen, meine Lieben, zum zweiten Podcast Adipositas. Ihr habt schon letzte Woche gehört, wir sind eingestiegen in diese Thematik, weil es in Österreich ja mit dem Übergewicht und mit der Adipositas doch immer dramatischer wird. Ich bin euer Host Petra Russo und habe heute wieder bei mir als Folgepodcast zu Gast Dr. Barbara Holstein und Herrn Dr. Manuel Schätzer von der Firma Sipcan. Sind beide ErnährungswissenschaftlerInnen und ein Ernährungswissenschaftler, das wird noch ganz lange dauern, der Podcast, wenn ich zu gendern beginne. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wir haben heute Adipositas und Übergewicht und wie wir es verhindern können bei Babys und bei Kleinkindern. Und nachdem die Frau Dr. Barbara Holstein auch für das Projekt Richtig Essen von Anfang an wirkt und sie haben viele von euch schon kennen, wir haben auch diesen Podcast damit schon bespielt, würde ich Sie gerne, hallo Barbara, danke
hallo,
fürs Kommen,
danke für die Einladung,
dass du mir bitte jetzt gleich mal reingehst ins Thema, wie können wir die Adipositas oder überhaupt das Übergewicht bei den Kleinsten, bei den Babys in der Schwangerschaft und in der Kleinkindzeit denn überwachen? Ab wann wird es denn auffällig, ab wann wird es zu viel und was können wir wirklich tun? Gehen wir rein in das Verhalten und in die Verhältnisprävention, wie wir so schön sagen als Präventisten, für die Kleinsten und Kleinen.
Ja, also danke für die Einladung, dass die Kinder von übergewichtigen Schwangeren auch oft mit einem höherem Gewicht auf die Welt kommen. Das ist erwiesen, das heißt, die engmaschige Kontrolle folgt eigentlich immer durch den Kinderarzt, ja. Also das ist wichtig, dass die Gewichtsschwankungen sich im ersten Lebensjahr orientieren sich ja BMI-abhängig an den Perzentilen, weil sie geschlechts- und altersspezifisch sind. Ja.
Ja.
Das heißt, wir haben da beim Kinderarzt eine engmaschige Kontrolle, aber wir können auf jeden Fall präventiv etwas tun. Und das ist mal das Erste, das Stillen. Ja, also Stillen ist, da gibt es Studien, dass das Übergewicht bei den Kindern, ich glaube, um 13% verringert werden kann. Ja, hat also neben dem positiven Effekt, dass das Immunsystem gestärkt wird, des Babys auch eben auch Vorteile, dass Kinder eben nicht übergewichtig werden. Und dann ist es so, dass wir schauen, dass bei der Ernährungsweise, dass wir uns halt nach gewissen Kriterien einfach orientieren, ja, also dass wir die Kinder nicht überfüttern, dass wir einfach eine Mahlzeitenstruktur einplanen, dass wir nicht weinende Kinder mit Essen beruhigen oder mit dem Milchfläschchen, ja,
ja.
Also da gibt's halt gewisse Kriterien, nach denen ich vorgehe, wie ich die Beikost einführe, ja, erst ab dem 4. Lebensmonat zum Beispiel. Und welche Lebensmittel, mit welchen ich zuerst beginne, ja. Wenn ich jetzt mit dem Obst zum Beispiel beginnen würde, dann bringe ich schon einen Süßgeschmack hinein, ja. Also es ist immer sinnvoller, mit dem Gemüse anzufangen, weil das eben weniger süß schmeckt, ja.
Ja.
Und so kann ich eben im ersten Lebensjahr einfach nacheinander die Lebensmittel einführen und schaue eben, dass ich die Zuckerschwelle so gering wie möglich halte.
Ja, aber Barbara, jetzt haben wir es gesagt, wir sprechen heute in diesem Podcast, wie es geht um dieses Übergewicht bei den ganz Kleinen, bei den Babys. Und dass die jetzt nicht willkürlich zu viel essen oder aus psychischen Parametern wie viele Jugendliche oder Erwachsene, ist evident. Es bedeutet aber, dass wir aufs Verhältnis jetzt eingehen müssen. Verhältnisprävention bedeutet, welche Milchen stehen zur Verfügung, wenn die Mamis nicht stillen? Wo achten wir darauf, auf diese Formulamilchen, die unterschiedliche Nährstoffkonzepte mit sich bringen? Ich gehe auch ein auf diese Folgemilch 2 Problematik, wo wir wissen, dass die Adipositas dadurch leider Gottes doch auch erleichtert wird. Und ich gehe rein auf die falschen Babyprodukte. Ja, also mir ist es ganz wichtig, dass wir auch da sagen, dass die Mamis und Papas einmal wegkommen von sie sind verantwortlich alleine oder schuld oder sonst irgendwas. Wir haben auch wirklich in der Industrie eine unglaubliche Situation, dass wir nicht mehr wissen, den Wald voller Bäumen zu sondieren. Also Mütter, die eh diese kleinen Babys haben, die diese Stresssituationen haben und dann im Supermarkt einkaufen und dann dementsprechend die Formulamilchen durchgehen müssen, respektive Babykekse, Babytees etc. Alles, was da hier in den Regalen steht, das möchte ich ganz gerne heute mal zum Bewusstsein bringen.
Genau, also es ist im Endeffekt im ersten Lebensjahr so, dass ich einfach eine Säuglingsanfangnahrung brauche und ich brauche eigentlich keine Folgemilch, ja, weil diese Säuglingsanfangsnahrung ist einfach der Muttermilch am nähesten und am ähnlichsten, ja, vom Nährstoffprofil her. Und die kann ich auch ad libitum füttern. Das heißt, ich brauche keine Einsermilch, ich brauche keine Zweiermilch. Das ist auch ein bisschen so eine Mehr, dass die mehr sättigt. Ja. Sondern ich bleibe einfach im ersten Lebensjahr bei dieser Säuglingsanfangsnahrung.
Sehr wichtige sehr Aussage, wichtig, ganz, ja. ganz wichtig. Also das ist nämlich sehr leicht zu befolgen für alle Frauen und Mamis, die entweder schon abgestillt haben oder nie stillen konnten. Die Pränahrung ist die essentielle im ersten Lebensjahr, Punkt. Gehen wir rein in die Beikost, da haben wir dann ja auch diese Workshops, die diese Mamis sozusagen kostenfrei bekommen über das Projekt Richtig Essen von Anfang an, aber das möchte ich jetzt gar nicht so sehr einsteigen. Wir zeigen euch das dann in den Shownotes, wer Fragen zur Beikost hat, meine Lieben, anderes Thema. Aber diese Entscheidung, wie ich mein Kind ernähre, respektive wo ich die Basis für Übergewicht lege, unbewusst. Beziehungsweise wie kommt es überhaupt dazu? Die Babys und Kleinkinder weltweit werden immer dicker. Und auch die asiatischen Kinder, die nie dick waren. Das sind Bilder, die wir heute sehen. Warum ist das so?
Naja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man sich schon die Produkte anschaut, die man füttert oder auch wenn man selbst kocht, dass man eben Zucker, keinen Zucker verwendet, aber auch keinen Honig zum Süßen zum Beispiel. Ja.
Ja.
Wenn man sich Babytees anschaut, es gibt schon sehr viele Produkte, die auch gezuckert sind. Also das macht schon Sinn, sich in dieser Zeit einfach zu informieren und zu schauen, was ist in den Produkten drinnen, die ich meinem Kind gebe. Und das ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt, das eigene Ernährungsverhalten zu überdenken, weil wenn sie ganz klein sind, ja, dann kann ich sie noch füttern und bestimmen, was ich ihnen gebe, aber irgendwann werden sie halt selbst entscheiden, was sie wollen und dann orientieren sie sich nach dem Beobachtungslernen nach den Eltern. Ja, also da ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich mir in dieser Zeit überlege, was esse ich überhaupt, ja.
Ja, aber wenn ich mir das überlege, was ich so auf der Straße allenthalben sehe oder in diversen öffentlichen Räumen, wo ich dann Mamis sehe, die während des Einkaufens das Baby haben und es dann mit der Flasche gerade sozusagen füttern, da möchte ich auch hin. Diese Awareness, dieses Bewusstsein, in welcher Situation essen wir wann, wie. Haben wir noch einen Familientisch? Wird Essen einfach nur beiläufig gemacht? Wird Essen zu, du sagst es, Barbara, zur Beruhigung gemacht? Diese vielen Babykekse und Babywaffeln, Hirsewaffeln, Reiswaffeln etc., die zur Beruhigung im Wagerl gegeben werden, weil die Eltern klarerweise Stress haben, wenn die Babys schreien oder sonst irgendwas wollen und sie in der Öffentlichkeit sind, im öffentlichen Raum. Bitte lasst uns mal da reingehen, Manuel.
Von Ich hole ein bisschen weiter aus, um ja. zum Verständnis dafür zu schaffen,
ja.
warum Kinder das gerne nehmen und warum wir Eltern auch gerne zu solchen Produkten greifen.
Ja.
Wir wissen aus der Forschung, dass schon pränatal eine gewisse Prägung in Richtung süß erfolgt. Das hat die Mutter, das Fruchtwasser ist über die Ausbildung der Geschmacksknospen mit einer leichten Süße wahrzunehmen. Mhm. In der Folge ist wiederum über die Muttermilch ebenfalls eine tendenzielle Süße mitzuerleben, natürlich mit anderen Geschmacksrichtungen, die über starke Gewürze sehr wohl beeinflusst werden kann, die Muttermilch. Aber diese Süße schwingt einmal grundsätzlich mit. Und Süße wird auf der Ebene den Kindern schon als Sicherheitsgefühl und Sicherheitsstruktur mitgegeben. Und der Mensch von evolutionsbiologischer Seite hat grundsätzlich ja eine zentrale Aufgabe, nämlich groß, stark zu werden, um dann wiederum selber Babys in die Welt zu setzen und dadurch den Fortbestand des Menschen abzusichern. Und dementsprechend wird man sich auch für sichere Lebensmittel entscheiden. Wir wissen aus der Natur, es gibt in der Natur keine, mir sind zumindest keine bekannt, giftigen, süßen Lebensmittel. Das heißt, wann immer ich zu süß greife, kann ich mir sicher sein, dass ich meinem Körper keinen Schaden zufüge von möglichen toxischen Begleitprodukten. Ja?
Ja.
Natürlich, dass zu viel Süße dann wiederum Schaden zufügt, das hat ja vor 10.000 Jahren noch keine Rolle gespielt, weil wenn man da mal ein Feld mit Walderdbeeren gefunden hat, dann war das eher Jackpot oder vielleicht einmal Marillen oder vielleicht sogar mal Honigwaben ergattert hat, ja. Ja, unter Lebensgefahr, dann war das schon was Besonderes, dass ja. man diese Süße erlebt hat. Und um das aufzugreifen, was die Barbara davor auch gesagt hat, ist, dass ab der Einführung der Beikost kommen wir in eine Phase, die circa bis zum Ende vom zweiten Lebensjahr geht, in der sich Kinder völlig auf die Umgebung verlassen können in Bezug auf die Nahrungsaufnahme. Das heißt, wiederum den Sicherheitsaspekt berücksichtigt, das, was mir die Mama gibt, auf das kann ich mich verlassen.
Ja.
Da wird mir nichts Schlimmes passieren.
Ja.
Ab dem zweiten Lebensjahr treten Kinder dann dementsprechend in eine gewisse autonome Phase, die momentan immer weiter vorrückt, weil es Kinderkrippen gibt und so weiter. Aber je eingeschränkter die Lebensmittelauswahl in den ersten 2 Jahren war, desto kleiner ist auch das Spektrum, das Kinder wahrgenommen haben, als sichere Lebensmittel und desto restriktiver werden sie natürlich sich verhalten. Wenn ein Kind jetzt nur Milchschnitten kennt, süße Getränke, aber kein Gemüse und dergleichen, ja, wird man natürlich gegenüber dieser neuen Lebensmittel in dieser autonomen Phase eher restriktiv auftreten. Und das stellt schon eine sehr große Herausforderung dar. Gleichzeitig kommt natürlich auch die Familie als Vorbildwirkung, das wissen wir aus Untersuchungen, nicht nur von genetischer Seite, sondern auch von Verhaltensseite ist es noch logischer wie von genetischer Seite, dass einfach die Rahmenbedingungen, sprich das Essverhalten der Umgebung und die zur Verfügung stehenden Lebensmittel in der Umgebung, sprich die Verpflegungsverhältnisse, einen sehr großen Einfluss haben. Weil wenn es zu Hause ein Schublad gibt, aus der Kinder, Kleinkinder schon frei Süßigkeiten wählen können.
Ja.
Oder wenn auch Großeltern dann zu Besuch kommen und sagen, schau, was ich dir mitgebracht habe, deine Lieblingssüßigkeit, und das Kind strahlt dann ist es natürlich auch eine Beeinflussung der Umgebung. Die Umgebung freut sich, das Kind ist glücklich, man hat etwas Gutes getan. In dem Augenblick, es ist ein Ausdruck von Liebe. Aber gleichzeitig, wenn ein Vater am Tisch sitzt und die Frau versucht, vielfältig zu kochen, und da gibt's einen Brokkoli, und der Vater sitzt neben seinen beiden Söhnen und sagt, was soll ich mit dem Brokkoli, du weißt ja eh, dass sie das nicht mag, dann werden sich beide Söhne an dem Vater orientieren und sagen, schau, nicht einmal der Papa isst das Zeug.
Ja.
Ja, warum soll ich das dann essen, das kann ja nicht sein.
Ja.
Und genau, aber, das spielt eine große Rolle.
Aber du hast völlig recht, du bist im Verhalten, du bist in der Familie, du bist am Familientisch, ich folge deinen Bildern. Ich crash jetzt rein, die Zahl der fettleibigen Kinder
ja.
war 1975 weltweit 11 Millionen.
Ja.
2016 124 Millionen adipöse Kinder weltweit. Verzehnfacht. 213 Millionen sind übergewichtig. Nicht böse sein, das liegt nicht am Brokkoli, den der Papa nicht isst, sondern das ist die Industrie, die uns überschwemmt hat von 1975 bis 2022 mit lauter Blödsinn.
Lauter Blödsinn steigt jetzt nicht ein. Da will ich mich distanzieren davon, ganz klar.
Du, aber, eine Milliarde Cereals. Erklärst den Kindern, die gerne Spielsachen in bunt verpackten mit Superhelden.
Da drehen wir den Spieß um. Ich glaube, wir können in der Gesundheitsförderung extrem viel von den Marketingstrategen der Lebensmittelindustrie lernen.
Ich will
das die nicht an den Pranger stellen, aber man muss das natürlich sagen.
Brauche ich als Superman umwandeln.
Es geht darum, dass wir erleben, dass die Kompetenz, die Lebensmittelkompetenz, das Wissen um Lebensmittel, aber auch die Kochkompetenz fallend ist. Gleichzeitig ist das natürlich eine super Situation für die Lebensmittelindustrie, weil man es natürlich dem Konsumenten einfach machen kann und dementsprechend Lebensmittel zur Verfügung stellt, die Kinder gerne essen und gleichzeitig dadurch ein Glückserlebnis für Eltern darstellen. Weil, wie du richtig sagst, die Situation ist oft stressig, man ist übermüdet, die kleinen Kinder sind sehr anspruchsvoll, kriegen die Zähne und so weiter. Und dann isst das Kind da noch gar nicht. Und Essen ist in der Bedürfnispyramide ganz unten. Ja, das ist wie Atmen. Und wenn ein Kind nichts isst, habe ich natürlich existenzielle Ängste, dass mein Kind unterversorgt ist. Ja, und dementsprechend ist es natürlich eine klasse Sache, wenn mein Kind den Multivitaminsaft mit 10 Gramm Zucker trinkt, juhu, es hat getrunken. Und wenn es die Schokolade isst, juhu, es hat Nahrung zu sich genommen. Da wird dieses Bedürfnis natürlich abgedeckt. Ja, und da muss man einfach zurücktreten und sagen, okay, was können wir denn von der Industrie lernen, um die Zielgruppe gut abzuholen? Und das geht nicht mit den erhobenen Zeigefinger, das muss über Genuss, Erlebnis und Machbarkeit basieren.
Aber Steuerung der Industrie, wie es ja Großbritannien uns vorzeigt, diese Zuckerrate, wenn die überstiegen wird in Steuern der Industrie vorgeschrieben. Ja? Und das geht alles in die Prävention. Das geht dann wieder in das Budget, dass die Menschen informiert werden. Und teilweise muss man sich auch wirklich reinversetzen. Wir haben einen hohen Migrationsanteil mittlerweile in Österreich, in Deutschland. Die verstehen es vielleicht dann gar nicht, was da oben steht. Da dann zu sagen, schaut euch das einmal an. Ich weiß, die haben auch andere Nahrungsgewohnheiten. Da gibt es andere Epigenetik. Wir haben den Diabetes Typ 2, der genau in diesen Bevölkerungsgruppen wesentlich höher ist, auch aufgrund der Nahrung, die bereits in der Schwangerschaft, beim Stillen und in der Kleinkindphase, Beikost etc. geebnet wird. Alles das ist da. Aber die Adipositas als weltweites Geschehen, das selbst in Asien, wo es noch nie bis vor 50 Jahren diese dicken Kinder gab, wenn das dort bereits Fuß gefasst hat und dort und Schulkinder in Österreich mit 40% Körperfett gemessen werden, dann müssen wir wirklich sagen, so, jetzt Verhaltensprävention, wie du sagst, schöner Familientisch, wieder bewusstes gemeinsames Essen, hin wieder zum Kochen, zu dieser Erotik des gemeinsamen Essens, aber auch wirklich schauen, wo kriege ich denn noch gescheite Sachen?
Ich bin völlig bei dir. Zwei Punkte, die ich gerne einbringen möchte. Ich bin kein Fan von Zuckersteuer dahingehend, weil wir einfach man muss immer schauen, in welchen Ländern wurde Zuckersteuer eingeführt und was sind die Grundvoraussetzungen und sind die auf Mitteleuropa umlegbar? Und gleichzeitig muss man auch berücksichtigen, dass mit der Zuckersteuer weder das Verhalten der Konsumenten noch oder große Gefahr besteht, dass das Konsumentenverhalten, aber auch die Ausgangssituation der Industrie nicht berücksichtigt wird. Weil wenn wir drei jetzt da, wie wir da sitzen, eine Limonade mit 10 Gramm Zucker am Markt haben und wir müssen ab 5 Gramm Zucker Steuer zahlen, ja, dann werden wir natürlich unsere Strafsteuer als Produzenten vermeiden. Aber der Konsument ist an 10 Gramm Zucker gewöhnt. Also wird die Lösung sein, ich muss die Süße bei 10 Gramm Zucker halten, obwohl ich nur 5 Gramm Zucker drinnen habe. Und man sieht es einfach, dann kommen Produkte, die Süßstoffe enthalten und dann wird es völlig intransparent, weil nämlich der Zucker ein gewisses Volumen im Produkt hat, der durch die Süßstoffe nicht kompensiert werden kann. Er kann kompensiert werden, aber nur, zumindest auf Rückmeldung der Industrie weiß ich das, durch mehr Süße. Und ich möchte alle Konsumenten und alle Zuhörer aufrufen, ermutigen, sich einmal ein Zero-Produkt oder ein Light-Produkt, eine Limonade in die Hand zu nehmen und herauszufinden, wie süß dieses Produkt ist. Sie werden es nicht schaffen. Es steht zwar 0 Gramm Zucker drauf, aber es ist nicht ersichtlich, wie süß. Also ich habe keine Orientierung, an welche Süße ich mich gewöhne. Und es besteht sogar die Gefahr im Raum oder die Möglichkeit im Raum, über eine Zuckersteuer eine stärkere Gewöhnung an noch mehr Süße zu erzeugen, weil eben das weniger transparent für den Konsumenten wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sind schon ein großer Fan von einer so Lebensmittel Kennzeichnung auf der Vorderseite der Verpackung, aber in dem Zuge muss es ein System geben, das nennt man Front-of-Back-Labeling, das wird bald kommen von der EU-Seite, aber es muss ein System sein, das tatsächlich die Industrie zu Reformulierungen ermutigt und gewisserweise auch zwingt. Ja, und das ist auch das, was wir bei SIPCAN, um da ein bisschen überzuleiten, und da möchte ich auch nochmal den Hinweis dazu geben, wir checken jedes Jahr über mittlerweile 2.500 Produkte, Getränke, Milchprodukte und Cereals auf den Zucker-, Fettgehalt und Süßstoffgehalt und gehen da auf die Industrie zu und forcieren eine schrittweise, graduelle Reformulierung der Inhaltsstoffe. Warum graduell? Weil wir alle ja Verhalten an den Tag legen und uns schrittweise langsam an einen anderen Geschmack gewöhnen. Und wir haben das erlebt bei Getränken. Erschrecken Sie jetzt nicht, wenn Sie zuhören, aber vor 10 Jahren war der durchschnittliche Zuckergehalt noch um 20% höher im Supermarkt auf alle Produkte umgelegt. Das heißt, man hat sich jetzt mit weiter genussvollem Konsum aber an 20% weniger Süße gewöhnen können. Und das beeinflusst unser aller Verhalten. Und da muss schon klare Akzente geben, auch im Kinderlebensmittelbereich, dass die Industrie vermehrt dafür sorgt, dass Produkte den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden.
Ja, aber es wurde ja die Welt immer süßer. Die Industrie hat sie ja süßer gemacht die letzten 50 Jahre.
Ja, weil es die Kinder gern essen, weil es evolutionsbiologisch ja super gut. Das ist ja, alle seien ja glücklich, wenn sie zurück.
Super, dass wir jetzt die Kinder die Verantwortung
ja,
in die
Hose schieben. Ja, genau. Aber es ist ja quasi ein
Na, aber es ist ja überall drinnen. Es ist ja im Brot, in den Nudeln, in der Wurst, in dem Fleisch. Es ist ja in unmöglichen Dingen. Der Konsument hat doch bis vor kurzem nicht gewusst, wie süß ein Ketchup ist oder Soßen sind. Irgendwelche Kochzutaten, Gewürze
dafür
und so fort.
Dafür muss man Bewusstsein schaffen. Ja. Und das versuchen wir. Und der Fokus sollte aber schon auch in der Konsumation auf jenen Produkten liegen, aus denen sehr große Mengen sehr einfach und auch isoliert an Zucker konsumiert werden kann. Also dass in einem Ketchup Zucker drinnen ist, da stürzt sich zwar alle Welt immer drauf, aber man muss auch berücksichtigen, wie viel konsumiere ich denn davon und wie konsumiere ich. Das Ketchup löffelt man nicht isoliert wie eine Limonade, sondern das hat man immer zu einem Fleisch. Burger ist, ja. Ist, nein, das ist ein guter Punkt. Das essen die Leute gern. Aber das in der Kombination Eiweiß und Kohlenhydrate. Und damit erfolgt die Resorption des Zuckers anders im Darm und wirkt dementsprechend anders. Das könnte also sagen, wenn Sie das tiefe Bedürfnis haben, Ihrem Kind auch einmal, Ihrem Kleinkind, ja, weil Sie einfach gar nicht anders kennen, was Süßes zu geben, geben Sie es in jedem Fall nicht isoliert am Nachmittag als Jause, geben Sie ihm keinen irgendwelche Limonaden oder sonst was zum Trinken irgendwann zwischendurch, sondern wenn er als was eine Besonderheit direkt nach der Hauptmahlzeit, weil sie dadurch nämlich den Blutzuckerspiegel am wenigsten beeinflussen. Okay. Idealerweise machen sie das aber nicht. Ja, gerade bei Kleinkindern ist das nicht notwendig. Ja, richtig. Aber man muss einfach auch berücksichtigen, dass viele Leute das vielleicht auch machen und deswegen auch das Wissen brauchen, wenn ich es machen möchte, wann ist denn gescheit, es zu machen.
Okay, liebe Barbara, danke Manuel. Du hast es gesagt, dieses Stillen ist natürlich die beste Voraussetzung. Also wenn man 6 Monate ausschließlich stillt, hat man schon eine gute Basis gelegt, dass dieses Übergewichtsthema, diese Adipositas-Thematik eher ins Hintertreffen fällt, wenn man sich dann nachher natürlich auch noch als Familie gut ernährt. Jetzt möchte ich ja eingehen auf den psychischen Stress, der natürlich dann oftmals diesen Zuckerkonsum erhöht und den die Mamas haben, die kurze Schlafdauer der Babys auch, die ja dann auch, also auch hast du es gesagt, ein Adipositas-Risiko in sich birgt. Also wenig Schlafen bedeutet durchaus ein Thema, ein Risiko für Übergewicht oder Adipositas. Die Elternberatung, du bist da drinnen mit richtig Essen von Anfang an, generell auch mit der Elternberatung, bist selbst Mama von zwei Kindern. Wie verläuft denn die Prävention optimal? Wer soll denn da alle in diesen Dialog mit diesen tollen Forschungen, die SIPCAN hat, hinein? Stichwort Hebammen, Kinderärzte.
Also auf jeden Fall Ernährungsfachkräfte,
ja.
Medizinisches Personal, also Ärzte, Kinderärzte, Hebammen, Säuglingskrankenschwestern, Stillberaterinnen, ja, also das ist Psychologinnen, da gibt's eine ganz große Runde an Menschen, die kontaktiert werden können, wenn Hilfe da ist, ja, an die man sich wenden kann. Und noch einmal zurückzukommen auf das Übergewicht, ja, da hat es eine Studie gegeben, dass wenn man weniger als 11 Stunden als Kind schläft, ja, dann ist der steigt der BMI zum Beispiel.
Ja.
Das zurückzu.
Ja.
Also verkürzte Schlafdauer ist ein Thema.
Hohes Risiko.
Ein hohes Risiko, ja.
Egal, ob ich das Ketchup isoliert esse oder das.
Also ich glaube, man muss das einfach in der Gesamtheit einfach beurteilen.
Ja.
Also irgendeine Sache rauszuziehen ist schwierig. Ich meine, wir haben ja auch die Kinder haben, oder die Babys kommen mit einem angeborenen Hunger- und Sättigungsgefühl auf die Welt.
Ja.
Ja. Und das
wichtiges
kennen
Statement.
Wir eigentlich den Kindern dann ab, indem wir sie überfüttern, ja, und gar nicht auf diese Mechanismen, die im Hintergrund ablaufen, Rücksicht nehmen. Ja.
Ja.
Also ich müsste einfach schauen, wann ist mein Kind hungrig? Hat es Anzeichen für Hunger? Wann ist es satt? Dann höre ich auf.
Ja, ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch für später, dieses ständige Snacken. Ja,
ja.
Ist ja auch erwiesen, dass es Übergewicht fördert. Ja.
Ja. Also da ist kein Hunger-Sättigungsgefühl mehr angelegt. Also da ist
genau,
einfach
das verlieren
Essen
wir einfach im Rahmen dessen, dass wir den Kindern von Anfang an immer Essen geben, wenn sie zum Beispiel weinen. Ja, weinen
trösten.
Muss jetzt nicht trösten, Belohnung. Ja. Es muss ja kein Hungergefühl da sein. Ja.
Ja.
Und wenn wir da ein bisschen drauf Acht geben oder auch einfach den Essalltag strukturieren, dass wir Familienmahlzeiten einplanen, das kann man aber auch noch im Teenageralter machen. Ja,
also ja, selbstverständlich.
So Family Quality Time.
Gerade dann.
Ja. Oder einfach diese äußeren Einflüsse wie Handys, Fernseher, Zeitschriften lesen, das hat am Esstisch nichts verloren. Ja, also das ist an für sich soll das Essen bleiben. Ja.
Also wieder back to our Roots, wo man wirklich noch zusammengesessen ist, eventuell sogar zusammen
genau,
gekocht hat.
Oder auch dann in späterer Folge zusammen einkaufen geht, die Kinder in die Planung
mit einbeziehen.
Ja.
Wir haben ein paar Punkte rausgefiltert, ich wiederhole sie jetzt noch einmal, Barbara. Also das heißt, wir haben einen besonderen Blick bei dem Geburtsgewicht der Kinder zu werfen, gemeinsam mit dem Kinderarzt, Hebamme etc. In den ersten Lebensmonaten wäre es natürlich optimal zu stillen. Wenn das nicht möglich ist, ist die Prämilchnahrung essentiell. Es braucht nichts anderes. Beikost ab dem 5., 6. Monat. Gibt's genügend Tools, wo man das auch erfahren kann, wie das verläuft. Rauchen während der Schwangerschaft und wenn das Kind ganz klein ist, ist eine Gefahr für das Kind, aber was auch Übergewicht anlangt. Das ist auch herausgekommen in dieser Studie. Ein Diabetes der Eltern, Diabetes der Mutter, glaube ich, ist auch ein durchaus entscheidender Faktor, mal zu schauen, wie verläuft die Gewichtskurve der Kleinsten. Der BMI der Eltern, also der Body Mass Index der Eltern. Und die Herkunft der Eltern ist, wie wir wissen, aus diesen Studien ein Thema und der Bildungsgrad respektive die Informationspolitik, die diese Eltern bekommen. Ja, also dass man da mit einbeziehen kann, auch die epigenetische Grundstruktur, Nahrungsstruktur von den vielen Menschen, die Migrationsgeschichte haben, dass sie sich einmal überlegen, okay, was gibt's denn bei uns alles an Suppe, Hauptspeise, Nachspeise etc., dass man da ein bisschen zu korrigieren beginnt. Das heißt, Barbara, diese hoffnungslos überzuckerten Kinder, die der Manuel da ein bisschen dargestellt hat, Gibt es da einen Lösungsansatz für uns alle als Gemeinschaft aus deiner Sicht? Wie schnell kann die Information dieses Bewusstmachenden verlaufen?
Das kommt drauf an, wenn man da verschiedenste Schienen fährt, ja, also über die Information der Eltern, aber dann auch Kinderkrippen, Schulen, also das muss einfach ein ganz breites Thema sein, dass sich viele damit beschäftigen, einfach Wissen zu verbreiten und Aufklärungsarbeit zu leisten, ja, also wenn ich jetzt zu Hause das nicht 100% vorlebe, ja, und die Schule oder die Kinderkrippe das Essen auch nicht optimiert, dann wird es schon schwieriger. Also je mehr verschiedene Institutionen auch
Player
mitarbeiten, desto besser ist es natürlich für unsere Kinder.
Ja, und wenn schon viele Player wie Kindertagesstätten, Schulen etc., dann sollten die alle qualitätsgesicherte, einheitliche Informationen zum Thema Ernährung haben. Wir haben es im letzten Podcast besprochen, das Thema Ernährung in die Allgemeinbildung mit einfließen zu lassen, zu erkennen, was habe ich denn da vor mir, welche Lebensmittel, welche Nahrungsmittel möchte ich? Jeder von uns ist anders. Wie kann ich sie zubereiten? Das ist eine der wichtigsten Skills, glaube ich, der Menschheit.
Genau. Und ich möchte auch noch einfach nochmal anbringen, dass also neben der Ernährung die Bewegung auch irrsinnig wichtig ist. Ja, das haben wir irgendwie noch nicht thematisiert und das ist ein ganz, ganz
eigener
wichtiger
Podcast.
Punkt.
Eigener Podcast, Bewegung bei Babys und Kleinkindern, aber du sagst es, danke Barbara, auch für die Eltern, weg vom Tablet, weg von den sitzenden Tätigkeiten hin in die, natürlich ist es aufgrund dieser Wohnsituation, die wir derzeit haben, durch die Pandemie extrem ins Hintertreffen geraten, teilweise konnten die Kinder nicht ins Schwimmbad, wo auch immer, Skifahren etc., aber dieser Bewegungspart tagtäglich ist natürlich der beste Kompensator, weil wenn ich mich mehr bewege, kann ich mehr essen. So einfach ist die Formel. Ja? Danke für das Statement. Meine Lieben, haben wir sonst noch irgendwelche Forschungen zum Thema Babyalter? Adipositas im Babyalter ist sehr, sehr schwer, ich weiß es, aber die Forschung geht jetzt in diese Richtung, weil bis vor kurzem war sie aus diesen ethischen Gründen schon gar nicht mehr möglich. Aber man sieht's, oder? Man sieht, wenn Kinder... Welche Parameter, da sollte ich noch sagen,
Barbara? Also ich glaube, dass einfach die Kinderärzte den besten Überblick haben, weil die ja auch engmaschig die Kinder sehen. Ja, also das ist schon ein Thema, das die Kinderärzte am meisten beschäftigt, weil die ja auch die ganzen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen machen und die haben da einen eigentlich ganz guten Überblick über die individuelle Entwicklung der einzelnen Kinder.
Gut, okay. Also das heißt, wenn es den Eltern ein bisschen unsicher vorkommt, wie das mit der Gewichtskurve ihrer Kleinsten so ist, dann sollen sie zum Kinderarzt respektive zumindest zu Ärzten einmal kurz durchschauen.
Genau, und die können dann ja auch sie weiter verweisen vermitteln an Ernährungsfachkräfte, wenn es notwendig ist zum Beispiel.
Wo wird interveniert, wenn wir das noch fragen, jetzt im Adipositas-Podcast, wo wird interveniert für Babys und Kleinkinder? Wenn Sie wirklich betroffen sind mit Adipositas, Manuel?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Es tut mir leid.
Na gut, wir haben ja ein Intro gehabt. Die österreichische erste Adipositas Association, also diese Vereinigung.
Du bist auf der Lobby-Ebene.
Genau, die kann man auf jeden Fall. Also sie heißt Österreichische Adipositas Allianz.
Genau.
ÖAG. Ich habe sie in den Shownotes dann wieder und ich bin ziemlich sicher, dass die sofort wissen, wo man wann hingeht. Vor allem bei den ganz Kleinen.
Okay. Sonst kann ich dementsprechend auch noch, wenn deine Frage in diese Richtung gezielt, die war jetzt eher Setting-orientiert, ich sage, wo sollte man speziell beim Setting nochmal ansetzen? Sonst kann man natürlich auch bei uns auf der Homepage die Informationen downloaden, weil wir dort einen umfassenden Katalog bundesweit mit Informationen für passende Therapieangebote zur Verfügung stellen, der dementsprechend kostenlos downgeloadet werden kann.
Mr. Faktencheck, Dr. Manuel Schätzer, vielen lieben Dank für diese wertvollen Informationen. Auch dir, liebe Barbara Holstein, danke fürs Dasein. Danke für diesen Talk, für die Bewusstmachung, dass Adipositas eben auch bei Babys mittlerweile weltweit immer weiter verbreitet wird und dass wir alle selbst was tun können. und dass wir vor allem auch euch haben, wo man über SipCan diese Reduktion von Zucker als Firmengesetz ernannt hat, dass man Süßstoffe, Fette, Lebensmittel überprüft, dass man Getränke, Milchprodukte, Cerealien sich ganz genau ansieht und zählige Analysen rauskommen. Mit Professor Hoppichler im Hintergrund habt ihr vor Jahren begonnen und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg und auch uns, meine Lieben,
danke,
solange wir Institutionen wie SipCan in den Kindergärten und Kindertagesstätten und Volksschulen haben, dann ist es gut, weil dann ist Bewusstmachung da und dann hoffe ich, dass sich da was tut in unserer Gesellschaft, dass ihr die Faktenchecker bleibt bei all dem Blödsinn, der da rund um uns herum schwirrt. Ja? Danke fürs Dasein.
Danke.
Ich sage danke fürs Zuhören und wie ich gesagt habe, in den Shownotes seht ihr wieder www.siebken.at sind meine lieben Gäste alle angeführt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht mit diesem Thema befasst ist, dann weiterempfehlen. Und sonst sage ich, ja, Acht geben, was ihr so einkauft, gönnt euch was Gutes und freue mich aufs nächste Mal. Und der How to Baby Podcast auf Instagram sind wir für jeden Dialog offen und howtobaby.info, wenn ich euch persönlich weiterhelfen darf. Alles, alles Liebe, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt How to Baby. Alles Liebe, eure Petra. Ciao, ciao, baba.